Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Wir hier bei Klassik für Taktlose widmen uns ja sehr gerne den ganz großen Phänomenen der Klassikwelt. Und an einem Phänomen hätten wir nie vorbeikommen können. Und heute wenden wir uns diesem Phänomen zu, den drei Tenören natürlich.
Ja, das ist schon wahr, ja.
Es ist auch jetzt gerade erst zu Weihnachten. Ich frage ganz gerne in meinem Bekanntenkreis so herum, was gehört zu den Weihnachtstraditionen der unterschiedlichen Familien. Und was ich da gehört habe immer wieder, es gehört offenbar für viele zum Fest, das Weihnachtskonzert der drei Tenöre zu hören.
Ja.
Und die Amazon-Bestseller-Charts jetzt gerade scheinen das auch zu bestätigen. Also in den aktuellen Top 10 der Kategorie Klassik sind zwei Alben der drei Tenöre und dann auch noch ein Pavarotti-Album.
Ja, ja.
Das heißt, die sind weiterhin ganz oben in der Klassikwelt.
Ja, das ist toll. Ja, ja, das ist erstaunlich.
Im Fernsehen kommt man ihnen auch nicht vorbei. Mhm. Deswegen würde ich sagen, reden wir über die drei Tenöre, die vielleicht erste Supergroup der Klassikwelt.
Ich weiß nicht, ob sie erste Supergroup der Klassikwelt war. Hat vielleicht vorher schon welche gegeben, aber ich meine, das war schon etwas ganz Spezielles. Denn natürlich gab es das vorher, der berühmteste vielleicht Enrico Caruso, den Namen kennt man, ein Caruso, sagt man heute noch, wenn einer besonders schön singt und so, also das ist so eine Legende wie die Callas, nicht?
Mhm.
Und sind die, die übers Meer gefahren sind, wochenlang dann in New York angekommen sind, dann sich erst einmal erholt haben und dann den ersten Auftritt in der Metropolitan Opera und so, also Legenden.
Ja.
Die haben dann natürlich auch einmal in großen Konzertsälen Solokonzerte gegeben, also der Soloabend eines großen Tenors, das gab's, aber dass drei Tenöre und wahrscheinlich die drei berühmtesten Tenöre ihrer Zeit, also das waren die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, gleichzeitig singen und dann sogar manche Töne gleichzeitig singen oder manche Arien oder manche Teile von Arien gleichzeitig singen, das war natürlich, das hat dem Ganzen noch einen unglaublich spektakulären Zirkuseffekt dazugegeben, der natürlich nicht schadet, wenn man Klassik vermarkten will. Und bei all diesen Sachen hat sich ja immer gefragt, um Gottes Willen, also das ist ja ein reiner Zirkus. Stimmt schon, aber natürlich darf man nicht unterschätzen, wie viele Menschen ein solcher Zirkus darauf aufmerksam macht, dass diese drei Typen da ja aus einer Region kommen, von der die Leute, die das geliebt haben, zum Teil gar keine Ahnung gehabt haben, dass die in Wirklichkeit Opernstars waren. Und so zieht man dann schon noch einen erklecklichen Prozentsatz dieser neuen Hörer hinein, dass die zumindest einmal im Leben vielleicht probieren, in die Oper zu gehen,
ja,
wo es ja nicht vorkommt, dass drei Tenöre gleichzeitig singen.
Die drei Tenöre haben auch so starke Bilder geschaffen, oder? Für mich sind die drei immer noch so ein Sinnbild für den dramatisch auftretenden, fracktragenden, von den Massen geliebten O Sole Mio trällernden Opernsänger.
Der typische Tenor,
genau,
nicht? Die Tenorpose, wobei man sagen muss, das war, also diese drei Tenöre waren in Wirklichkeit ein Anhängsel der groß inszenierten Auftritte von Luciano Pavarotti, der legendär war in dem Genre, das ich schon gesagt habe, dass ein Tenor kommt und macht seinen Soloabend und das Publikum liegt ihm zu Füßen, weil sie diese Stimme einfach einsaugen wollen. Und der Pavarotti hat das unglaublich inszeniert, hatte immer sein weißes Taschentuch dabei. Das ist die legendäre Pose, die auch oft karikiert worden ist. Wozu man ja sagen muss, wenn jemand karikiert wird, ist er wirklich populär.
Kannst du kurz diese Pose beschreiben? Was hat er gemacht?
Er hat immer ein Taschentuch in der Hand gehabt, ein weißes Taschentuch. Und wenn er so halt die typischen,
gewedelt damit, oder?
Ja, nein, also jedenfalls hatte es immer, und mit seinen sparsamen Bewegungen, die er gemacht hat, er war ja sehr korpulent, er war ja eine unglaubliche Erscheinung in jeder Hinsicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass wir beide die Arme voreinander ausgebreitet haben und jetzt selbst ein bisschen in diesen Tenor-Modus, in diese Gestik verfallen sind.
Ja, genau, man macht das automatisch, wenn man davon redet. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe kein weißes Taschentuch in der Hand.
Aber wir sind quasi kurz davor, uns zu umarmen hier.
Ja, und ich fange aber nicht zu singen an. Keine Angst.
Nein, das nicht. Aber was ich dich fragen wollte, du warst ja 1990, also vor ziemlich genau 35 Jahren, als die Tenöre sich formiert haben, warst du schon aktiv Klassikkritiker.
Ja, ja.
Wie hast du den Aufstieg der drei Tenöre damals wahrgenommen?
Naja, das damals war ja eine Aktion zu einem Sportereignis, ich glaube eine Fußball-Weltmeisterschaft.
Genau, es war die Fußball-Weltmeisterschaft in Rom, da hatten sie ihren ersten Auftritt.
Ja, ja, und das war natürlich ein Riesenspektakel mit Fernsehübertragung in die ganze Welt und also das ist, die haben, glaube ich, wesentlich mehr Einschaltquote gehabt als zum Beispiel die Philharmoniker beim Neujahrskonzert aus Wien.
Auch das kann ich dir sagen, nämlich je nach Quelle entweder 800 Millionen oder gar 1 Milliarde Fernsehzuschauer.
Naja, das ist dann ungefähr gleich. Also jedenfalls ist das etwas, was wirklich also auf einem letztlich irgendwie klassikfundierten Ereignis eine Sensation gewesen ist. Und die haben unendlich viele Schallplatten verkauft und CDs verkauft. Und wie du sagst, die sind bis heute in den Charts zu Weihnachten. Also
und
unglaublich.
Tatsächlich, diese CD von dem allerersten Auftritt wurde auch ein sensationeller Hit. Mhm. Laut Guinness Buch der Rekorde ist es bis heute das meistverkaufte Klassikalbum der Geschichte.
Das kann man vorstellen, ja. Und ist sicher, also auf der Höhe von vielen Sachen in den Popcharts, nehme ich mal an. Ja.
Müsste man mal einen konkreten
das
Vergleich machen.
Das müsste man mal vergleichen, also, aber wie auch
könnte
immer.
Könnte sich schon ausgehen.
Aber in auf der jeden Klassikliste Fall. Ist das ganz klar und das war ein Phänomen und man hat natürlich gesagt, das ist ein gutes Gimmick, dann hat sich herausgestellt, das ist schon ein wahnsinniger Werbeeffekt für die, nennen wir es weiterhin, für die Klassik, aber wir haben damals alle den Kopf geschüttelt natürlich, aber auf der anderen Seite muss man sagen, eines hat sich da gezeigt, dass das überhaupt möglich war, hat bewiesen, dass das die drei populärsten Opernsänger, also zumindest im Tenorfach und eigentlich damit waren sie die drei populärsten Opernsänger dieser Generation gewesen sind. Denn alles andere wäre nicht lustig gewesen und ich meine, das ist ja so, wie wenn man jetzt irgendeine eminente Popgröße, die immer allein singt mit ihrer Gruppe, hinstellt und sagt so, und jetzt nehmen wir noch Y und Z dazu. Nicht? Das wäre ja im Pop-Bereich ist ja das bis jetzt, glaube ich, so nie probiert worden. Nicht?
Naja, doch, es gibt Supergroups ja auch im Pop-Bereich. Das ist ja eigentlich, kommt dieser Begriff auch aus dem Pop. Also es gibt immer wieder Formationen, wo sich große Sänger ihrer Zeit zusammentun, zumindest für eine Zeit. Und natürlich gibt es im Pop-Bereich ja auch so diese großen Charity-Formationen, wo sich dann alle Popstars einer Dekade zusammen einen Weihnachtshit aufnehmen für irgendwelche Benefizsachen. Genau so. Ja. Also das gibt es ja auch.
Das wird wohl das Vorbild gewesen sein, nehme ich mal
das
an.
Das gab es auf jeden Fall vor 1990 schon im Pop-Bereich, aber im Klassikbereich ist das eigentlich nicht so üblich. Vielleicht kommen wir später noch dazu, so welche anderen Formationen es da auch gegeben hat. Aber wie du gesagt hast, ihr habt den Kopf geschüttelt.
Ja, weil das eben, sowas hat es nicht gegeben. Nicht?
Ja, also das, aber habt ihr das nicht ernst genommen? War das immer so Kommerz für die Masse?
Ja, natürlich. Ja? Ja, ist es ja auch. Letztendlich, aber mit einem wahnsinnigen Werbeeffekt für aber die Sache.
Das nicht? Heißt, wenn ich dich jetzt richtig zusammenfasse, einzeln für sich genommen waren das ernst genommene Hochkulturstars.
Genau.
Und zusammen waren sie dann so ein bisschen hübsches Mainstream-Medley-Zeugs.
Ja klar, nein, man hat die berühmtesten Opernarien dazu verwendet, den Leuten zu erklären, wir sind genauso poppig wie die Popstars. Ja. Nicht?
Und für Puristen der Hochkultur war das Pfui.
Pfui kann man gar nicht sagen, weil viele Opernfans sind dort natürlich hingepilgert, so ist es nicht. Es war schon eine Sensation, wenn man mir fällt jetzt gar nichts ein, aber das ist jetzt ungefähr so, wie wenn man heute sagen würde am Opernsektor, die Anna Netrebko, die Elina Garanča und die Asmi Grigorian geben ein gemeinsames Konzert. Ja? Also Netrebko, Garanča hat sogar schon gegeben, aber so eine Dreiergruppe ist, also da muss man wirklich ganz top Leute nehmen, die Häuser ausverkaufen. Nicht?
Und dann haut man sie noch
und auf den Backel. Und ich meine, wenn du sagst, wie habe ich das erlebt? Also wir haben den Kopf geschüttelt, haben das zur Kenntnis genommen, das hat ja auch niemanden gestört. Warum nicht, wenn damit Millionen zu verdienen sind und Leute sich für die Klassik plötzlich interessieren, die es vorher nicht getan haben? Ist es eine gute Sache, dass das große Kunst ist, hat ja nie wer behauptet. Nicht? Aber, und das ist so haben wir es erlebt, das waren natürlich drei Sänger, die drei berühmtesten Sänger dieser Zeit noch einmal. Und die haben einzeln für sich genommen in den Opernauftritten, die sie absolviert haben, natürlich jeweils absolute Spitzenleistungen geboten. Und der eine hat die eine Partie besser gesungen, der andere die andere Partie besser. Das ist halt so, einem liegt das mehr, einem liegt das mehr. Aber die waren, also wenn Pavarotti angesetzt war, sind die Leute hingeströmt. Domingo dasselbe, Carreras, dasselbe. Also ganz egal, was am Programm gestanden ist. Also wenn da am Abend es geheißen hätte, statt La Bohème wird Tosca gemacht, wäre das den Leuten völlig wurscht gewesen. Nicht? Also so berühmt waren die schon.
Dann hören wir uns doch jetzt vielleicht an, wie sie zu dritt klingen und danach gliedern wir das ein bisschen auf und schauen uns das im Detail an und hören uns vor allem auch an, wie diese drei Tenöre einzeln klingen.
Komponist dieser Nummer, die keine Opernarie war, sondern ein richtiger Schlager, ein komponierter italienischer Schlager.
Ich hätte sicher sagen können, dass das eine Arie
war. Muss aus einer Oper sein, ist es überhaupt nicht. Torna a Sorrento ist ein Lied, ein Schlager, den Ernesto De Curtis, der viele solche Nummern schon Ende des 19. Jahrhunderts komponiert hat und ist also rauf und runter von allen italienischen Tenören ununterbrochen gesungen worden, so wie O Sole Mio, das kennt man eher, oder Funicoli Funicola oder Santa Lucia, das gehört also unbedingt in diesen Topf dazu. Und das sind so die typischen Zugabestücke, die Tenöre auch bei Soloabenden gern singen, also Tenöre, die im italienischen Fach beheimatet sind. Okay. Nicht? Die drei Tenöre haben das auch gesungen, das waren also jetzt, ich würde mal sagen, vom internationalen Berühmtheitsgrad gesehen her, Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras. Sie haben aber nicht in der Reihenfolge gesungen. Welche hat dir denn am besten gefallen? Welche?
Ja, du hast, während wir es uns gerade angehört haben, hast du so ein bisschen mitgezählt. Und also die Nummer 3 in der Reihenfolge des Auftretens, da hätte ich mir gedacht, das ist die klarste und prächtigste Stimme.
Luciano Pavarotti.
Na echt, ja, wirklich. Ja, ja, also ja, ja. Der Oberstar. Also
begonnen hat unseren Ausschnitt José Carreras, dann hat Domingo übernommen und dann war Pavarotti. Und es ist schon so, Pavarotti ist, glaube ich, bis heute in den Charts, in den Verkaufscharts weit, weit über den beiden anderen. Und wie gesagt, also Pavarotti hat, anders als die beiden anderen Kollegen, über die Jahrzehnte hin schon immer wieder viele solche Solo-Auftritte absolviert und nach deren Muster ist diese Drei-Tenöre-Show abgelaufen, nur dass dann halt die beiden anderen mitgewirkt haben.
Dann ist ja jetzt perfekte Zeit für eine kleine Geschichte des Luciano Pavarotti.
Ja, also wenn du
der Italiener von den drei.
Ja, der Italiener, der echte Italiener.
Soll ich mal erzählen, was ich weiß und du ergänzt
ja,
dann?
Genau, ja.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir das zusammengetragen. Ich hätte das jetzt nicht aus dem Gedächtnis vortragen können. Aber Luciano Pavarotti, der Italiener der drei, ein Bäckerssohn aus Modena, hat als Volksschullehrer und Versicherungsvertreter gearbeitet, bevor er als Sänger Karriere gemacht hat. Er hat sich dann sehr schnell an internationalen Opernhäusern etabliert, war ein viel gebuchter und auch bejubelter Sänger. Er hat zum Beispiel 1988 an der Deutschen Oper Berlin 67 Minuten lang ununterbrochenen Applaus kassiert. Für diese Ausdauer, finde ich, muss man auch das Opernpublikum bejubeln. Die Gründung der drei Tenöre hat ihn dann noch weiter hinauf katapultiert auf der Ruhmesleiter. Er war auch der erfolgreichste Solo-Tenor der drei Und er trat auch mit vielen Popkünstlern auf, von Elton John bis zu den Spice Girls. In den 90ern hat er die erfolgreiche Benefizkonzertreihe Pavarotti und Friends gemacht. 2007 ist er an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Was habe ich vergessen? Was habe ich nicht gesagt?
Naja, also die Strahlkraft des Luciano Pavarotti war tatsächlich eigentlich unvergleichlich im Operngeschäft. Das hat es vorher in dieser Art, zumindest sagen wir nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht gegeben. Wir haben schon Caruso erwähnt, also ich meine, es gab schon unglaubliche Superstars. Aber
er ist der männliche Callas.
So. Ja, mehr oder weniger und hat noch den Vorteil, dass er sozusagen später als die Callas war in der Aufführungsgeschichte und voll hineingekommen ist in diesen Vermarktungstaumel der Schallplattengesellschaften. Und er war stimmlich wirklich unvergleichlich, also das fällt wirklich immer auf, wenn der anfängt zu singen, ich verblassen alle anderen, das war auch bei den drei Tenören so, aber er hatte einen Exklusivvertrag mit der Firma Decca und die haben wirklich das ganze Repertoire, das er überhaupt irgendwie erreicht hat mit seiner Stimme, zum Teil mehrfach aufgenommen, Operngesamtaufnahmen, Liederabende, Arienabende, alles gibt's da, also rauf und runter, eine unglaubliche Diskografie ersungen. Und weil du zuerst gefragt hast, wie ich das erlebt habe, also Pavarotti habe ich verhältnismäßig spät live erlebt, aus dem einfachen Grund, und jetzt ist noch ein wichtiger Punkt, warum der mit Abstand der populärste ist. Pavarotti ist ein amerikanisches Phänomen. Obwohl er Italiener ist, hat natürlich zunächst einmal in Europa Karriere gemacht, aber ab den frühen 70er Jahren war Pavarotti vor allem einmal an den amerikanischen Opernhäusern aktiv und ist dort zum Superstar geworden, mit allem drum und dran, was wir schon erwähnt haben. In Wien, und ich bin ja ein Kind des Wiener Opernstehplatzes, hat er so gut wie nicht gesungen. Er hat Anfang der 70er Jahre einmal eine kleine Serie Rigoletto Herzog gesungen, dann war er 7 Jahre nicht da, Okay. Dann hat er 3 Aufführungen unter Herbert von Karajan gesungen bei dessen Rückkehr an die Staatsoper, 3-mal den Troubadour von Verdi und dann war er wieder 7 Jahre nicht da.
Aber er hat trotzdem bis hierher rüber gestrahlt.
Absolut, jeder hatte die Pavarotti-Schallplatten zu Hause. Und bei Karajan hat er auch bei den Osterfestspielen 1-2 Mal gesungen, aber das waren, also die europäischen Auftritte konnte man an einer Hand abzählen. Es war eigentlich erst der Kurzfrist-Operndirektor an der Staatsoper Lorin Marcel, der ihn wirklich konsequent nach Wien geholt hat. Und seit damals war er dann ein paar Jahre lang immer wieder da und hat auch Premieren gesungen und hat hier also immer Ovationen geerntet. Okay.
Und du hast keinen Auftritt verpasst?
Also die 3 Auftritte als Troubadour im Jahr 77, die habe ich alle 3 gehört, Gott sei Dank. Das war wirklich also außergewöhnlich in jeder Hinsicht, aber das war sowieso außergewöhnlich, weil der Karajan zurückkam nach 13 Jahren. Also da war sowieso der Ausnahmezustand über die Staatsoper verhängt. Aber danach habe ich schon als Kritiker erlebt, lustigerweise. Also die 2. Tranche seiner Auftritte in Wien, die habe ich schon mitgeschrieben dann sogar. Und das war schon immer faszinierend, muss man sagen. Bis auf die letzten Abende, die dann nicht lustig waren, weil man, wenn man erleben muss, dass ein so souveräner Sänger dann plötzlich nicht mehr so souverän ist.
Also hat er den Absprung verpasst sozusagen?
Ja, mehr oder weniger. Also das ist dann immer sehr, sehr schwierig, wenn solche Superstars nicht aufhören können. Dann wird es sehr oft peinlich, vor allem an der Peinlichkeit das Publikum dann auch immer mitwirkt. Mhm. Nicht? Die jubeln ja dann, wenn er nur noch Hustenanfälle hat auf der Bühne, also jetzt grob gesprochen.
Leute würden auch jedes Krächzen auf CD kaufen.
Naja, das weiß ich dann schon nicht mehr, weil die Frage ist ja, die CD-Käufer sind ja potenziell viel mehr als die Leute, die live in die Oper gehen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen.
Weil wir vorhin jetzt gerade den Dirigenten Herbert von Karajan erwähnt haben und davor auch die Opernsängerin Maria Callas. Zu diesen beiden Phänomenen, also zu diesen beiden Meisterfiguren der Klassik, haben wir natürlich auch schon Klassik für taktlose Folgen gemacht, die wir Ihnen hiermit sehr, sehr ans Herz legen möchten.
Ja, unbedingt reinhören, ja, lohnt sich.
Genau. So, Pavarotti, wie klingt der jetzt eigentlich? Hören wir uns doch mal eine Stimmprobe an.
Also ich würde sagen, ich versuche gleich eine Aufnahme auszugraben, gar nicht lang, einen kurzen Ausschnitt aus der Oper Un ballo in maschera, ein Maskenball von Verdi. Hat er auch in Wien gesungen zum Beispiel, eine seiner Leib- und Magenpartien. Da glaube ich, wird jeder sofort verstehen, was an diesem Mann so phänomenal war. Denn der hat natürlich wunderbare Arien gesungen oder auch wunderbar, wenn er eine gute Partnerin gehabt hat, in Duetten und so weiter. Aber es gab so diesen Pavarotti-Moment, wo er wirklich quasi an die Rampe marschiert ist und eine Phrase herausgeschleudert hat, die spontan, obwohl das kein Arienschluss ist, obwohl die Musik weitergeht und sogar ins nächste Bild überleitet, das ist die Szene unmittelbar bevor das Ballbild des Maskenballs beginnt, wo das Publikum im Jubel ausbricht, spontan, weil es einfach so...
Einfach nur, weil er da steht.
Einfach nur, weil dieses Stimmphänomen, weil das eine Phrase ist, wo er die Qualitäten seiner Stimme in einer unglaublichen Explosion präsentieren kann. Ich glaube, das merkt jeder sofort, das ist ein ganz besonderer Moment. Also es gab sicher Fans von Pavarotti, die genau wegen dieser Stelle die teuersten Karten gekauft haben, weil sie das erleben wollten. Und da wird immer gesagt, ja, die alten Opernsänger, die waren immer so Rampensteher und haben einfach ihre Töne abgeliefert. Und dazu kann ich nur sagen, ja, Pavarotti war sicher kein großer Schauspieler, aber er hat gewusst, wann er an die Rampe kommen muss. Und das Publikum hat es geliebt. Und in diesem Moment ist die Stimme und nur die Stimme macht das Theater. Punkt. Weil diese Phrase zu hören, und das war live wirklich überwältigend. Also diese Momente der Schönheit und des noch Druck machen können, also das noch steigern, das ist über die 100% hinaus, durch die Decke gehen, sagen wir ruhig so. Es ist eh schon überwältigend und dann macht er noch einmal einen kurzen Druck und schleudert dieses hohe B heraus und dann sind alle glücklich in dem Moment. Und es ist wurscht, wer die... Oder nicht wert, es ist ganz egal in dem Moment.
Das hat Pavarotti beherrscht.
Das hat er absolut beherrscht. Das haben auf ihre Art alle drei beherrscht. Und das ist eine Kunst gewesen, die eigentlich auch die großen Operninterpreten der früheren Generationen natürlich beherrscht haben. Sie waren alle fähig, in einem bestimmten Moment, wo das Publikum schon in voller Anspannung ist, dann noch zu sagen, so, und jetzt, das kann ich jetzt auch noch. Und das ist der Moment, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das waren früher auch nochmal Sachen, wo die Leute spontan mitten in die Musik hinein applaudiert haben. Und das hat aber niemand gestört. Das gehört einfach zu dieser Arena-Situation, die die Oper ja auch darstellt, vor allem die italienische Oper, unbedingt dazu. Das findet heute nicht mehr statt. Wohl auch deswegen, weil es kaum mehr einen Sänger gibt, der so einen Moment wirklich genauso überwältigend gestalten könnte.
Dann kommen wir jetzt zum zweiten der drei Tenöre, Plácido Domingo. Mhm. Der Spanier, der in Mexiko aufgewachsen ist. Er wird demnächst 84 Jahre alt. Er machte schon sehr jung Karriere, hat sich einen Namen gemacht als besonders vielseitiger Sänger, der viele verschiedene Rollen gesungen hat. Er ist einer der drei Tenöre, aber er ist eigentlich gar kein Tenor mehr, weil er hat als Bariton begonnen und später auch wieder in dieses tiefere Stimmfach zurückgewechselt. Mhm. Während seiner Zeit bei den drei Tenören begann er auch zu dirigieren und war lange Operndirektor in Washington und dann Los Angeles. 2019 wurden ihm von 9 Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen, woraufhin er als Generaldirektor der Los Angeles Opera zurückgetreten ist. Er hat die Vorwürfe bestritten und in Europa haben auch die Intendanten ihm die Treue gehalten.
Ja, und das Publikum auch, muss man sagen.
Und das
sagen,
Publikum.
Ja. Ja, natürlich.
Du hast einmal geschrieben in einem Porträt von Plácido Domingo, dass er nie besonders viel geprobt hat.
Ja, das...
Singen ist ihm leicht gefallen,
offenbar. Die waren alle, also der Carreras noch am ehesten, war diszipliniert auch Produktionen, Inszenierungen gegenüber. Bei Domingo war es schon so, dass er schon in den Anfängen seiner Karriere, also ich kann mich erinnern, ich glaube, das war... eine der ersten Produktionen, wenn nicht überhaupt die erste Staatsopernproduktion, die Riccardo Muti einstudiert hat, also einer der strengsten Maestri, aber damals noch ganz jung, und er musste akzeptieren, dass bei dieser Aida, Verdis Aida, der Tenor erst wirklich, glaube ich, vor der Generalprobe erschienen ist. Und das war Placido Domingo, damals schon. Er hat gesagt, ich brauche da nicht proben, müsst ihr mir sagen, ob ich links auftrete oder rechts auftrete und den Rest erledige ich, nicht?
Aber das heißt, er hat halt auch gemacht, was er will. Also der hat sich jetzt nicht dafür interessiert, was die Regie genau von ihm erwartet.
Ja, so war es.
Oder was da eigentlich inszeniert wird und...
Ja, und er konnte sich ja dann ab einem gewissen Punkt auch aussuchen und auch sagen, mit dem Regisseur arbeite ich, das interessiert mich nicht, ich will keinen Kopfstand machen, sondern er hatte von den Rollen, die er verkörpert hat, und bei ihm kann man wirklich davon sprechen, dass er die Rollen verkörpert hat. Er war nämlich von den dreien mit Abstand der beste Schauspieler.
Ah ja, okay.
Also er hat die Rolle auch gespielt und er hat sie singend gespielt. Also Pavarotti war zuerst einmal ein überwältigend schön singender Tenor. Das ist das eine. Und was darüber hinaus noch war an Aktion, wenn es eine gegeben hat, hat man huldvoll zur Kenntnis genommen. Es war einem aber völlig wurscht. Bei Domingo war es ganz anders. Domingo konnte auch Partien singen, gestalten, die ihm stimmlich gar nicht so gelegen sind. Weil er hat, natürlich, so wie jeder, hat er Grenzen. Domingo konnte sie eher noch überschreiten als die beiden anderen, weil er jedenfalls, wenn er auf die Bühne gegangen ist, ein darstellerisches Konzept hatte. Und wenn ich sage darstellerisch, dann war das erstens schauspielerisch und zweitens auch stimmlich darstellerisch. Also er war sicher derjenige, der am meisten mit seiner Stimme agiert hat, der die Situation, Rolle die Rolle verkörpert hat und auch singend erlebbar gemacht hat.
Ja.
Was früher einmal ganz selbstverständlich gewesen ist und mit dem überhöhten Perfektionsdrang, den wir heute haben, auch durch die Schallplatte, eigentlich ist das hereingekommen erst, wird sofort die Nase gerümpft, wenn einer nicht alle Töne singt zum Beispiel. Mhm. Domingo war einer der ganz wenigen, der sich erlauben konnte, einmal irgendwo schlampert drüber zu singen über irgendeine Phrase und sich da irgendwas vielleicht leichter zu machen unter Umständen. Das ist nicht oft vorgekommen, aber es kam vor. Aber die Situation hat gestimmt und so hat auch seine stimmliche Leistung dann irgendwie gestimmt. Mhm. Und
das Gegenstück dazu wäre dann, wenn andere Tenöre, kann man sagen, Pavarotti hat dann dafür eher seine Arie perfekt runtergeschmettert, aber was das jetzt eigentlich für eine Rolle in der Oper ist, das war ihm wurscht.
Ja, noch so ganz wurscht quasi nicht, aber er hat natürlich schon
er
auch
steht
gespielt.
Halt an der Rampe.
Ja, also das ist jetzt, also das wäre sehr gemein, wenn das jetzt herausgekommen wäre, dass ich das gemeint habe, dass er immer an der Rampe gestanden ist.
Überspitzt
er wusste,
gesagt.
Das wusste auch der Domingo, wann er an die Rampe geht und einen Ton herausschmettert. Ja. Das ist gar keine Frage.
Also solche Tenöre sind jetzt nicht immer nur Darsteller ihrer Opernrolle, sondern nein, vor allem Darsteller ihrer Marke.
Absolut. Ja. Na, selbstverständlich, nicht? Und der Domingo war der heldischste von diesen dreien, hat ja auch Wagner gesungen, sogar in Bayreuth.
Also warum ist das seltsam?
Naja, also von Pavarotti hätte man nicht verlangen können, dass er eine Wagner-Partie singt, auch von Carreras nicht.
Okay, warum nicht?
Die Stimmen dazu überhaupt nicht geeignet sind. Dazu braucht man viel mehr Kraft. Ich meine, Pavarotti hatte viel Kraft, aber es ist ja auch die Frage, was ein Stimmtimbre, eine Stimmfarbe, ein Stimmcharakteristikum hergibt. Wie weit kann ich zum Beispiel, also Wagner Tenöre müssen vor allem einmal über eine perfekte Tiefe verfügen, weil die Partien grundsätzlich viel tiefer liegen als etwa die von Verdi. Also ein Sigmund, das war eine der Rollen in der Walküre, es war eine der Rollen, die Domingo gesungen hat und sehr gut gesungen hat. Die obersten Töne, die Verdi verlangt, sind bei Wagner da gar nicht drinnen.
Das bringt mich jetzt auch zur Frage, wie er eigentlich zwischen zwei Stimmfächern, zwischen Tenor und Bariton wechseln konnte. Heißt das, der hat insgesamt einen unglaublichen Stimmumfang gehabt, dass er die höheren Tenortöne trifft, aber auch die tiefen Baritontöne, das geht schon auseinander, oder?
Naja,
wie weit ist das auseinander?
Nein, das ist nicht so weit auseinander, es ist mehr eine Frage der Farbe. Nicht? Also es ist schon eine Quad.
Ach so,
Umfang,
das sind so
also es ist jetzt
drei, vier Töne.
So, letztendlich war Domingo immer ein Bariton und ist auch immer einer geblieben, ja? Nur einer, der zu einer guten Höhe begabt war. Sehr selten, wie auch übrigens José Carreras, hat Domingo live auf der Bühne das hohe C gesungen, was dem Pavarotti sehr lange in seiner Karriere glänzend zur Verfügung gestanden ist. Also Pavarotti konnte die Troubadour-Stretta zum Beispiel, also das Finale des sechsten Bilds vom Troubadour, ganz berühmte, zündende Verdi-Arie, konnte das mit dem hohen C krönen.
Thank you.
Placido Domingo hat das auch gesungen, übrigens im Jahr nach Pavarotti unter Karajan, also 1978, aber er hat es nicht in C-Dur, sondern einen Halbton tiefer gesungen.
Dann hören wir uns jetzt was von Domingo an, was könnten wir uns anhören?
Na, machen wir es ein bisschen unfair, lassen wir ihn dasselbe singen, was Pavarotti vorher gesungen hat, nämlich diesen Ausschnitt aus dem Maskenball.
Wir bei Klassik für Taktlose lassen die 13-Jährigen nicht nur miteinander singen, wir lassen sie auch gegeneinander antreten.
Na, was ist denn dein Urteil?
Na, bei uns gibt es eh nur Gewinner.
Ja, stimmt natürlich, ja. Also, wenn man schon so gemein ist und eine Stelle, die für Pavarotti eine Favoritstelle war, wie gesagt, ja, jetzt von Domingo singen lässt, dann muss man sagen, natürlich hört man da einen gewaltigen Unterschied. Natürlich kann Domingo das servieren, das ist ja gar keine Frage, das ist höchste Qualität. Aber die Stimmfärbung zum Beispiel, oder die, sagen wir es brutal jetzt, die Stimmverfärbung während des hohen Bs zum Beispiel, das bei Pavarotti ein strahlender, glänzender Ton ist, bei Domingo merkt man, es verfärbt sich während, ein bisschen die Anstrengung. Und auch beim nächsten höheren Ton, er ist nicht so souverän, nicht so frei in dieser Phrase, wie es Pavarotti gewesen ist. Das ist das, was ich gemeint habe. Es gibt Dinge, die liegen einem Tenor und andere Dinge, die liegen ihm nicht ganz so.
Da bin ich gespannt, wie es dem Dritten im Bunde da gehen wird. José Carreras, der Katalane.
Na, dann lassen wir ihn gleich dran.
Was ist dein Urteil?
Ja, das ist jetzt ganz lustig. Das habe ich natürlich noch nie gemacht. Das haben wir jetzt wirklich hier im Studio ausprobiert. Und ich muss sagen, also Carreras, von dem ich gedacht hätte, dass er sich am schwersten tun wird, damit klingt für mich deutlich müder und weniger brillant als Pavarotti, aber doch eigentlich sicherer, stetiger als Domingo. Aber wie gesagt, ich meine, das sind
also
natürlich...
Silbermedaille.
Ja, Silbermedaille. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt äußerst... Wir könnten es genauso gut umgekehrt machen. Nicht? Also wir könnten jetzt zum Beispiel...
Wir finden was, was dem anderen liegt und dann gewinnt er.
Genau. Ja. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht schwer. Also das war jetzt nicht der Zweck, irgendjemand herunterzumachen, sondern...
immer um Harmonie bemüht.
Ja, ja, natürlich, wie immer. Der Musikkritiker immer um Harmonie bemüht. Dafür ist er ja zuständig. Abgesehen davon. Ich meine, es ist doch, finde ich, auch ganz interessant, drei solche super Qualitätsstimmen an einer charakteristischen Stelle einmal wirklich zu vergleichen miteinander.
Ja. So, wer war jetzt dieser José Carreras? Ein Katalane, in Barcelona aufgewachsen, er stand schon mit 11 Jahren auf der Opernbühne, hat sich von da nach oben gesungen, er hatte eine innige künstlerische Beziehung zum Dirigenten Herbert von Karajan.
Ja.
Und er hat nicht nur in Opern gesungen, sondern im Studio auch Operetten und Musicals aufgenommen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist er an Leukämie erkrankt, hat eine ganz, ganz schlechte Prognose damals bekommen, wurde aber wieder gesund und dann bald nach seiner Heilung Teil der drei Tenöre. Mhm. Heute ist er 78 Jahre alt. Singt er noch?
Hin und wieder tritt er noch auf für irgendwelche Benefizzwecke und solche Sachen. Aber natürlich ist die Karriere doch seit einiger Zeit vorbei. Ich meine, man darf, wie du ja erwähnt hast, nicht vergessen, dass dieser Mann eine schwerste Erkrankung hinter sich hat und es dann geschafft hat, doch noch einmal wirklich auch wirklich große Leistungen zu bieten. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in der kurzen Ära Lorin Marcells an der Wiener Staatsoper, die wir heute schon erwähnt haben, war Carreras gegen viele Unkenrufe, das muss man sagen, jetzt haben wir schon gesagt, also es werden Grenzen ausgelotet, war er der Kalaf in der Turandot von Puccini. Und da haben alle gesagt, das kann nicht gut gehen, das ist ihm zu dramatisch, das ist eine wirklich hochdramatische Partie. Und natürlich begleitet von Lorin Maazel, der natürlich mit dem Orchester da gezaubert hat und einen wunderbaren Teppich gelegt hat, da hat man mal gehört, wie viele unglaublich lyrische Momente, und das sind ja die, die dem Carreras mit dieser sehr schönen Stimme immer so gut gelegen sind, in dieser Turandot auch drinnen sind. Aber diese heldischeren Passagen, er hat sie gut bewältigt. Der von dir schon erwähnte Herbert von Karajan, dessen Lieblingstenor Carreras eine Zeit lang war, weil er viel formbarer war und viel eher eingegangen ist auf Dirigentenwünsche als zum Beispiel Placido Domingo, der hat Carreras Dinge abverlangt, von denen viele, wie bei der Turandot vorher gesagt haben, na, das kann nicht gut gehen. Also zum Beispiel den Radames in der Aida von Verdi, wie bei immer bei Karajan im Schallplattenstudio vorbereitet und ging dann im Salzburger Festspielhaus doch relativ gut. Das waren aber natürlich Partien, die Carreras ohne Karajan nicht angegriffen hat. Wie er auch Domingo, das muss man ja auch sagen, bestimmte Partien, die vielleicht ein bisschen ferngelegen sind von seinem vokalen Zentrum, einmal oder zweimal innerhalb von einer kurzen Frist einmal auf internationalen Bühnen gemacht hat, vielleicht eine Videoaufnahme oder eine Schallplattenaufnahme davon gemacht hat und sie dann wieder weggelegt hat. Und andere Partien, den Cavaradossi in Puccinis Tosca, war das seine ganze Tenorkarriere lang immer wieder gesungen. Übrigens auch Carreras und übrigens auch Pavarotti. Also es wäre auch so eine Vergleichspartie, wo man alle drei Stimmen hören könnte. Natürlich, dass einem fad wird, wenn man immer nur dasselbe singt, das kann man ja auch verstehen, nicht? Das ist ja, die ewige Klage der Mezzosopranistinnen, die gegen die Sopranistinnen so benachteiligt sind, weil für Sopran gibt es Millionen großartige Rollen und für Mezzo gibt es halt nur die Carmen und die Dalila und nicht viel mehr und den Rosenkavalier. Die jammern dann immer, nicht? Die Christa Ludwig, die berühmteste Mezzo von allen, hat immer, die auch Sopranpartien gesungen hat, hat kokett, wie sie war, ihre Biografie genannt. Ich wäre so gern Primadonna gewesen. Sie war natürlich eine Primadonna, obwohl sie kein reiner Sopran gewesen
nicht im
ist.
Im üblichen Sinne.
Tenöre haben es leicht.
Ja, die haben ein riesiges stellen sich Repertoire. Hin, heben die Hand dramatisch in die Luft und fangen an zu schmettern.
Und schmettern, wenn sie können,
Angeblich waren die drei Freunde, bevor sie zusammengebracht worden sind, von einem geschickten italienischen Produzenten. Dann hatten sie eben ihren ersten Auftritt 1990 anlässlich der Fußballweltmeisterschaft in Rom. Mhm. Und das war so erfolgreich, dass sie dann gleich bei den nächsten Fußball-WMs auch gebucht worden sind. Also sie waren dann auch 1994 in Los Angeles zu sehen, 1998 in Paris und 2002 in Yokohama. Daneben haben sie noch allerlei weitere Stadionauftritte, auch im Wiener Stadion zum Beispiel, absolviert. Insgesamt 34, der letzte war 2003. Das heißt, insgesamt war die aktive Spanne der drei Tenöre nicht sehr lang. Das waren 13 Jahre,
die gemeinsam waren.
Was war damals los in der Klassikwelt? Wie würdest du diese 13 Jahre beschreiben? War das auch sonst eine Zeit großer Stars? Oder wofür stehen die drei Tenöre in ihrer Zeit?
Naja, sie waren die beherrschenden Stars. Das war gar keine Frage. Das war vor der Heraufkunft. Das ist ja ganz interessant, dass du sagst, 2003 war es aus und 2004, 2005, das waren schon die Jahre, wo Anna Netrebko auf der Bildfläche erschienen ist und bei den Salzburger Festspielen triumphiert hat.
Das heißt, sie wurden abgelöst?
Sie wurden irgendwie abgelöst von einem Damenduo, nämlich von Anna Netrebko und Elina Garancia, die das dann übernommen haben. Wobei die Garancia natürlich nicht mit der Netrebko mithalten kann mit den Plattenverkäufen. Aber da muss man sagen, auch Carreras konnte nicht mit Domingo mithalten und Domingo konnte nicht mit Pavarotti mithalten. Also wenn man sich anschaut, die Klickraten bei Spotify zum Beispiel, also bei einem Internetdienst, dann ist das exponentiell viel mehr bis heute, wie oft Pavarotti geklickt wird. Also insofern muss man sich nicht wundern, dass da, wenn es ein solches Gefälle ist, es auch bei den neuen Superstars, und das sind nun mal die Netrebko und die Garancia, auch ein solches Gefälle ergibt. Also ich glaube, das sind immer diese Vermarktungsphänomene der Plattenindustrie, und jetzt ist es auch im Internet, also der Streaming-Industrie, wie immer man das nennen will, aber die Vermarktung der Klassik, der sogenannten Klassik oder der Opernwelt, die lebt davon, dass es zwei, drei ganz tolle Namen gibt. Und natürlich gibt es auf dem Tenorsektor heute auch, ich weiß nicht, Jonas Kaufmann, sehr populär, kann sich nicht annähernd messen mit den drei Tenören. Und wenn man jetzt sagt, wer singt denn so schön heute, würde ich sagen, zum Beispiel der Pole, Piotr Beczala, dessen Namen niemand aussprechen kann. Der ist wahrscheinlich der vielseitigste und der Sänger, der die schönste Stimme hat und der wirklich vom italienischen Belcanto-Repertoire bis hin zu Lohengrin ein sehr breites Repertoire wirklich hervorragend singen kann. Aber wenn man die Zugriffsraten anschaut, auch jetzt parallel, er kann sich mit der Netrebko nicht einmal annähernd messen. Also es gibt immer nur ein paar Superstars, so wie es früher waren, der Caruso und die Callas, das waren dann die drei Tenöre und jetzt ist es halt die Netrebko.
Und so andere Tenorformationen, hat es da Versuche gegeben, dass sich andere auch zusammenschließen und versuchen, diesen Erfolg nachzumachen?
Ja, sogar an der Volksoper hat es das gegeben, ja. Aber das war dann mehr so Gimmick, nicht? Also das ist ja ganz, ganz lustig.
Die drei Soprane, die vier Mezzos, die fünf Baritons.
Das würde einfach nicht funktionieren, weil das müssen eben die drei Spitzennamen sein. Und es gibt ja eigentlich nirgends drei Spitzennamen. Denn wo ist denn jetzt jemand, wo ist denn ein Sopran, der annähernd so berühmt ist wie die Netrebko? Oder ein Mezzosopran, der annähernd so berühmt ist wie die Garancia? Gibt's nicht. Und daher ist, also das ist illusorisch. Das war ein Moment in der Geschichte, wo drei, gerade in dem Moment, wo die Vermarktungstechniken der CD-Industrie am höchsten entwickelt waren, waren die drei gerade in ihrer Hochblüte und ungemein populär und es war außerdem noch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist der
Check. Das kommt dazu. Also wenn die Sterne irgendwann wieder richtig stehen, könnte es theoretisch seine Formation vielleicht wieder geben. Bis dahin gibt es allerlei, ich sage jetzt mal, möchte gern Tenöre, die sich da zusammentun. Eine sehr nette Geschichte aus Italien. Kennst du die Formation Il Volo? Hast du schon mal gehört von denen? Manche glauben, das wären die Söhne der drei Tenöre, weil das ist Falschinformation. Auf Social Media kursiert das ist falsch, das ist ein Blödsinn, sie sind nicht die Söhne, aber sie sind drei italienische junge Sänger, die auch durchaus ein bisschen in der Tradition der drei Tenöre vermarktet werden. Sie heißen Gianluca Ginoble, Piero Barone und Ignazio Boschetto. Und wenn man sich die drei anschaut, dann wirken sie ein bisschen so wie die perfekten italienischen Schmalzsänger. Sie schauen vor allem auf den früheren Fotos aus wie Maturanten im Armani-Anzug. Aber sie tragen auch manchmal Lederjacke und sie wissen offenbar genau, wie man sich im richtigen Winkel die Hand aufs Herz legen muss, damit alle anderen zum Schmelzen kommen. Die sind super jung über eine Castingshow entdeckt worden und zusammengesteckt worden und ihr allererster Bandname war tatsächlich I Tre Tenorini, also die drei Tenörchen. Später haben sie sich dann Il Volo genannt und hierzulande sind sie...
Der Flug.
Sie sind hierzulande vor allem deswegen sind bekannt, weil sie beim Eurovision Song Contest in Wien teilgenommen haben, den dritten Platz erreicht haben. Ja, und mittlerweile verkaufen die Millionen Alben und sind gerade auf Welttournee, wo sie große Hallen füllen.
Und dann hören wir uns einmal an.
Das ist von der Struktur her jetzt natürlich eher ein Popsong, Grande Amore heißt er, aber so ein bisschen diesen Gestus der Tenöre haben sie schon. Was sagst
du dazu?
Vor allem,
wenn man das Video dazu sieht, wir haben uns das jetzt von YouTube angeschaut.
Das ist lustig.
Und das hat natürlich, ja, das ist ein erstaunlicher Videoclip. Ja.
Man muss sich vorstellen, dass da ein Liebespaar an der Töpferscheibe sitzt und das sind sehr leidenschaftliche Szenen dieser Hände an der Töpferscheibe.
Ist vielleicht das Interessanteste an der Nummer, würde ich mal sagen.
Oh,
also jedenfalls, Die Söhne der drei Tenöre sind sie wahrscheinlich
sind sie nicht.
Nein, eher nein, sind nein, das, aber könnten das Drillinge von Adriano Celentano sein, würde ich sagen.
Aber also, haben die drei Tenöre nicht auch ein bisschen diesen Italo-Pop-Mythos? Nein,
ja,
Mythos ist falsch, aber
naja,
also schwebt da nicht
schon
ein bisschen?
Ja, ein bisschen schon deswegen, weil sie natürlich, und wir haben ja ganz am Anfang auch dieses neapolitanische Lied gehört, und das gehört natürlich, das ist eine altmodische Variante von dieser Musik, die wir jetzt da gehört haben, wenn man so will, also irgendwie ein Vorgängermodell. Das haben alle italienischen Tenöre natürlich immer gern gesungen, diese neapolitanischen Lieder. Und das sind diese italienischen Schlager, sind natürlich davon die Nachfolgeprodukte, und das ist halt jetzt eine sehr zeitgemäße Version, die nach Art der drei Tenöre halt von drei so Popsängern aufbereitet wird. Nicht? Aber die drei, da hat ja keiner je wahrscheinlich auf einer Opernbühne gesungen, nehme ich mal an.
Ich glaube nicht. Ja. Du hast vorhin gesagt, so ganz hohe Kunst war das nicht, was die drei Tenöre gemeinsam gemacht haben. Warum nicht?
Ja, ich meine, das ist wie immer, wenn man so Querschnitte präsentiert oder einzelne Nummern aus irgendwas, die schönen Stellen herausnimmt, artet das immer so ein bisschen in Kitsch aus, nicht? Weil, also bevor ich mich da, alle diese Arien, die da gesungen werden, das berühmte Nessun Dorma, das jeder kennt aus der Turandot von Puccini.
Du musst es mir vorspielen, damit ich sagen kann, ob ich es kenne.
Ich würde gleich vorschlagen, wir spielen das als Abschluss von den drei Tenören gesungen. Yeah. Das war nämlich eigentlich meistens die Schlussnummer, weil es bei Pavarotti immer die Schlussnummer war in seinen großen Konzerten des offiziellen Programms, bevor die neapolitanischen Lieder gekommen sind sozusagen. Also dieses Nessun Dorma, das ist ja eine Musik, die in der Oper eine dramaturgische Funktion hat. Und wenn man da vorher schon die 1,5 Stunden Musik gehört hat, dann hat das eine ganz bestimmte Katalysatorfunktion für den dritten Akt. Das schneide ich natürlich alles heraus.
Gewissermaßen sagst du, man muss die faden Teile der Oper durchlitten haben, damit man es verdient hat, die schönen Teile zu hören.
Ja, das ist eben das Argument für Querschnitte und stimmt natürlich nicht, denn genau genommen gibt es in Turandot nicht einen einzigen faden Takt. Turandot fängt schon so an, dass man nicht mehr raus kann, und da ist kein schwacher Takt drinnen. Mhm. Und das zieht einen so rein, dass man sich dann zwar freut, wenn Nessun Dorma kommt, aber da fiebert man ja dann schon so mit dieser Handlung, und da will man ja wissen, ist ja wie bei einem Krimi. Wir wissen ja, dass die den Mörder finden. Und wir wissen auch, dass sich die kriegen am Schluss. Aber in diesem Moment, wo er Nessun Dorma singt, gibt er sich ganz in ihre Hand in Wirklichkeit. Mhm. Und da ist man gespannt, weil irgendwie, das ist ja das Phänomen von großer Kunst oder auch von einem spannend gemachten Film. Am Ende des Tages ist man nicht sicher, dass es gut ausgeht, während man drin sitzt. Ja. Sonst würde uns diese Kunst nicht packen. Wenn wir in einem Konzert sitzen, wo nur Nessun Dorma gesungen wird,
also nur die
das
Highlights,
ist schon gut
die,
ausgegangen, bevor es begonnen Stellen. Hat. Nicht? Ja.
Okay, du sagst, es hat dann ein bisschen einen Kitschverdacht natürlich, geweckt
ja,
bei dir.
Ja. Macht aber nichts, es ist ja auch was Schönes. Es ist Schönes, hör mal, wirklich einmal nur die schönen Stellen, ist auch gut.
Ja. Ja.
Und bei Opern ist es leicht, vor allem bei italienischen Opern oder französischen Opern, weil da ja Arien drinnen sind, die einzelne Nummern sind. Die kann man ja auch herausnehmen. Das schadet ja auch nichts.
Also Nessun Dorma ist eine Paradestelle der drei Tenöre. Mhm. Wie ist das mit dem O Sole Mio?
Ja, das ist wieder so ein neapolitanisches Lied, wie wir es am Anfang
gehört haben. Ja, aber das assoziiert man total mit den Dreien, oder?
Ja, weil sie das auch ununterbrochen gesungen haben. Ja. Aber wir haben jetzt schon versprochen, wir hören mit
Können wir beides hören?
Können wir beides hören? Nein, also wir machen jetzt keine Kitsch, sondern zum Abschluss lassen wir die drei miteinander Nessun Dorma singen.
Gut, und wir stellen uns vor, dass wir den ganzen Krimi schon gesehen haben.
Genau, es ist schon vorbei.
Wir haben es uns verdient, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben es sich verdient, das jetzt zu hören.
Speranza.
Die drei Tenöre mit Nessun Dorma, das war schon bei den Pavarotti-Solo-Konzerten eigentlich immer die große Schlussnummer des offiziellen Programms. Darauf hat das Publikum gewartet.
Und damit sind auch wir jetzt am Schluss unserer heutigen Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Das hilft noch mehr Leuten, unseren Podcast zu entdecken.
Und wenn Sie Anregungen haben, podcast@diepresse.com.
Ciao.
Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.